Radikrada, Unverwundbar. Ein historischer Roman in drei Teilen von Alexander Meining. Erzählt vom Autor selbst. Kapitel 6: Die Verwandlung. Nach Chanukka kam Weihnachten und eine Woche später war Silvester. Zum Jahreswechsel keimte die Hoffnung auf, dass Hitlers Machtübernahme ausbleibt. Die Nazis erschienen gespalten. Und die NSDAP hatte bei der Wahl im November 1932 erstmals Stimmverluste zu verzeichnen. Umso zuversichtlicher war die Stimmung im Kinderheim und vor allem im Hause der Familie Rubinstein. Dieser positive Ausblick ins neue Jahr sollte sich jedoch rasch, schon nach weniger als 5 Wochen, als trügerisch herausstellen. Die Freundschaft zwischen Bernhard und Ludwig bröckelte zur gleichen Zeit. Sie waren zwischenzeitlich beide fast 14 Jahre alt und mit zunehmendem Alter nahmen die Unterschiede zu. Ludwig entwickelte sich mehr und mehr zum Mann und begann sich für Mädchen, vor allem für Eva, zu interessieren. Bernhard verblieb währenddessen auf der Entwicklungsstufe eines 11-Jährigen. Im Heim sprachen sie nur noch wenig miteinander. Ludwig konnte zudem Bernhards öffentliches Desinteresse an der Geschichte seiner Herkunft nicht nachvollziehen. Es schien Bernhard schlichtweg egal zu sein, wer er war und woher er kam. Ludwig suchte daher nach anderen Kontakten. Sogar mit dem nervigen Paul verbrachte er inzwischen mehr Zeit als mit seinem eigentlich besten Freund. Bernhard indes isolierte sich immer mehr von den anderen. Er sprach mit niemandem, aß wenig und schlief bei jeder sich gebietenen Gelegenheit ein. Er war morgens so müde, dass er vorgab, krank zu sein, um nicht in die Schule zu müssen. Zwang man ihn aufzustehen, so fielen ihm sogar im Stehen die Augen zu. Am Sonntag, den 29. Januar, verzichtete Bernhard wieder mal auf sein Abendessen und legte sich schon früh ins Bett. Als am nächsten Montagmorgen die Kinder geweckt wurden, schlief Bernhard weiter. Ludwig rüttelte heftig an ihm, aber er zeigte keinerlei Reaktion. Er atmete langsam und schwerfällig und prappelte unverständlich im Schlaf. »Geh, Erwin«, sagte Ludwig zu einem der jüngeren Kinder, »hol bitte Schwester Aloysia. Mit Bernhard stimmt etwas nicht.« »Bernhard, was ist denn los mit dir?«, fragte er dann seinen nicht reagierenden Freund. Bernhard murmelte erneut etwas. Ludwig beugte sich tief über ihn und hielt sein rechtes Ohr an seine Lippen. »Bernhard, ich verstehe dich nicht. Was willst du sagen?«
»Brrn, brrn, alle verbrrn, töt, töten, vergnsen, vergnsen«, brummte Bernhard.
Ludwig konnte sich keinen Reim drauf machen. »Bernhard«, er schrie jetzt, »was möchtest du denn sagen? Wach auf! Was ist denn los mit dir?« In diesem Moment kam Schwester Aloysia in den Schlafraum. »Ludwig«, sagte sie als erstes, »du musst in die Schule gehen. Lass es gut sein, ich kümmere mich schon um ihn.« Sie ging auf ihn zu und legte ihre Hand auf seinen Brustkorb. Wenigstens schnaufte er. »Das haben wir auch schon anders erlebt.« »Schwester Aloysia«, sagte Ludwig, »ich verstehe nicht.« »Ach, Ludwig, der Bernhard hat uns schon so manchen Schrecken eingejagt. Ich kenne ihn vom ersten Moment an, als er hier eintraf. Mach dir keine Sorgen. Es war schon mal schlimmer. Geh jetzt bitte in die Schule. Wir reden am Abend darüber.« Um 11 Uhr dieses Tages, etwa zur gleichen Zeit, als Ludwig im Unterricht saß und Bernhard komatös im Bett lag, ernannte Reichspräsident Paul von Hindenburg den Herrn Adolf Hitler zum Kanzler des Deutschen Reichs. Der Monarchist Hindenburg, von vielen gewählt, um Hitler eigentlich zu verhindern, schlug sich jetzt auf dessen Seite. Hitler hatte es geschafft. Nach der Schule eilte Ludwig rasch nach Hause. Sein erster Weg führte ihn zu Bernhard. Im Treppenhaus fing ihn Schwester Aloysia ab. »Grüß Gott, Ludwig, es ist alles in Ordnung«, sagte sie. »Ich war vor einer halben Stunde bei Bernhard. Er scheint langsam wieder wach zu werden. Zumindest hat er sich vorhin etwas im Schlaf bewegt. Wenn du möchtest, können wir beide nochmal nach ihm sehen.« Ludwig nickte. Sie gingen in den Schlafraum zu Bernhards Bett. Er lag auf dem Rücken und atmete tief. Die Augen waren offen und er blickte sich unsicher im Raum um. »Ludwig, Schwester Aloysia«, sagte er leise, als er die beiden kommen sah. »Bernhard«, sagte Ludwig, »du hast uns ja einen gewaltigen Schrecken eingejagt. Geht es dir gut?« »Ausgezeichnet«, Ich muss nur dringend auf die Toilette. Außerdem habe ich Hunger. Er erhob sich mühsam aus dem Bett. Schwester Aloysia lächelte erleichtert. Wasch dich, zieh dir was an und dann kommst du in den Speisesaal. Der Ludwig und ich, wir warten da auf dich. Komm, Ludwig, wir gehen schon mal runter und schmieren ein paar Brote. In der Küche erzählte Aloysia von ihrem früheren Erlebnis mit Bernhard. Weißt du, Ludwig, es ging schon los, als ihn ein paar Kinder als Neugeborenes ins Heim brachten. Kein Mensch wusste, woher er kam. Pauline, eines der älteren Mädchen damals, behauptete, dass ein Soldat ihr Bernhard geschenkt hatte. Jedenfalls war er beim Eintreffen leblos, war blau im Gesicht und hat nicht mehr geschnauft. Wie durch ein Wunder fing er wieder an zu atmen, als man ihm etwas zu trinken gab. Anschließend hat er sich normal weiterentwickelt, genau wie du. Ludwig hörte ihr beim Brotschneiden aufmerksam zu. Den gleichen Schrecken hat der Schwester Ignatia vor 10 Jahren eingejagt. Er war plötzlich leblos und ist dann am nächsten Tag wieder aufgestanden, als ob nichts gewesen wäre. Wir wollten mit ihm zum Arzt gehen, aber... Sie machte eine Pause. Aber es waren schlimme Zeiten damals. Du weißt schon, die beiden schrecklichen Morde hier im Waisenheim. Ludwig nickte. Naja, und dann, fuhr Aloysia fort, hat sich ja auch wieder alles gegeben. Wenn man sich um so viele Kinder kümmern muss, bleibt halt doch einiges liegen. Sie brachten die fertig belegten Brote und ein großes Glas Wasser in den Speiseraum. Bernhard wartete schon hungrig. Sie setzten sich zu ihm an den Tisch und stellten ihm Teller und Glas hin. Der Junge begann seine Brote zu essen und zeigte keinerlei Auffälligkeiten mehr. Schwester Aloysia, sprach Ludwig zu der Nonne und blickte weiter auf Bernhard. Mein Biologielehrer, der Dr. Rubinstein, ist Arzt. Soll ich ihn mal bitten, Bernhard zu untersuchen? Vielleicht ist dies ja doch eine Krankheit, die man behandeln kann. Ludwig, wir können so einen Arzt nicht bezahlen. Vor allem nicht, wenn das Kind gesund ist und nur alle Jahre mal ein paar Aussätze hat. Ich kann ihn ja mal fragen, ob er das umsonst machen würde, hakte Ludwig nach. Von mir aus, warum nicht, sagte Aloysia. Bernhard muss aber einverstanden sein. Sie blickte fragend den Jungen an. Bernhard? Fragte Ludwig. Hast du was dagegen, zu einem Arzt zu gehen, der dich wegen deiner Müdigkeit untersucht? Mir egal, wenn du meinst, antwortete er mit vollem Mund. Gleich nach der nächsten Biologiestunde sprach Ludwig mit Dr. Rubinstein und äußerte seine Bitte, nachdem er ihm kurz das zurückliegende Ereignis geschildert hatte. Der Doktor war nicht gerade begeistert, da er wenig Zeit zu haben schien. Er wollte aus unterschiedlichen Gründen nicht, dass Bernhard zu ihm in die Praxis kommt. Außerdem schlug ihm die Ernennung Hitlers zum Reichskanzler sichtlich aufs Gemüt. Da er aber ein gewisses Interesse an dem Jungen nicht verleugnen konnte, einigte man sich darauf, dass er bei Gelegenheit abends nach der Praxis im Waisenheim vorbeischauen würde. 2 Wochen später schaffte er endlich den versprochenen Hausbesuch. Er ließ sich von den Nonnen und Pater Glück die betreffenden Ereignisse im Detail berichten. Was ihn vor allem interessierte, war, ob für die Anfälle etwaige Auslöser festzustellen waren. Anschließend untersuchte er Bernhard ohne Beisein der anderen und sprach ein paar Worte mit ihm. Er machte sich gründlich Notizen, packte seine Tasche zusammen und bat die kirchliche Leitung des Waisenheims zum Abschlussgespräch in das Büro des Paters. »Ich möchte gleich zum Punkt kommen«, begann er. »Die körperliche Untersuchung hat keine Auffälligkeiten ergeben. Die Organfunktionen erscheinen nicht beeinträchtigt. In Anbetracht dessen, dass der Knabe bald 14 wird, ist jedoch eine ausgeprägte körperliche und geistige Unterentwicklung festzustellen. Der Körperbau ist sehr ungewöhnlich für einen Knaben dieses Alters. Der Kopf und der Rumpf sind im Vergleich zu den fast winzig anmutenden Extremitäten zu groß. Gegebenenfalls sollten weitere Untersuchungen an der Universitätsklinik bezüglich einer erblich bedingten Anormalität erfolgen. Die Nonnen nickten aufmerksam. Pater Glück blickte eher skeptisch. Nun zu den Anfällen, fuhr Rubinstein fort. Meine Verdachtsdiagnose diesbezüglich lautet Narkolepsie mit Katatonenstupor. Ich selbst kenne das Krankheitsbild nur aus meinem Studium. Die Symptome passen jedoch. Ein exzessiver Schlafdrang, verbunden mit einer plötzlich eintretenden körperlichen Starre und völliger Unbeweglichkeit. Und die Atemaussetzer? Fragte Aloysia. Unmöglich mit dem Leben zu vereinbaren. Das heißt, wenn, dann nur für kurze Zeit, antwortete Rubinstein. Eine flache Atmung lässt sich jedoch für einen Laien nicht immer präzise feststellen. Aloysia blickte etwas pikiert. Sie sehen, sprach Rubinstein weiter, die Wissenschaft hat doch für alles eine Erklärung parat. Im Gegensatz zur Religion, dachte er sich. Ich stelle Ihnen eine Überweisung für die Spezialambulanz der Universitätsklinik aus, damit Sie und vor allem der Junge weitere Gewissheit erlangen. Er holte einen Block aus der Tasche und schrieb eilig ein paar Zeilen. Anschließend unterzeichnete er und setzte seinen Stempel auf den Überweisungsschein. »Hier bitte«, sagte er und gab Pater Glück den Zettel. Er packte Block, Stempel und Stift wieder in die Tasche. Interessanter Fall, dieser Bernhard. Nachdem Rubinstein das Zimmer verlassen hatte, fing ihn Ludwig im Treppenhaus ab. »Ah, Ludwig«, sagte Rubinstein. »Bevor du mich löcherst, ich darf dir nichts zu deinem Freund sagen. Es gibt eine ärztliche Schweigepflicht. Wenn du mehr wissen möchtest, musst du dich an den Pater oder an die Nonnen wenden.« Er zog sich an der Garderobe hastig seinen Mantel an. »Und komm uns doch mal wieder besuchen«, rief er beim Verlassen der Tür. »Wir würden uns freuen. Wer weiß, wie oft sich noch die Gelegenheit dafür ergibt in Zeiten wie diesen.« Er schien wirklich in Eile zu sein. Ludwig blickte ihm verdutzt hinterher. Während der nächsten Tage zeigte Bernhard keine Besserung seiner Symptome. Er war teilnahmslos und zog sich immer wieder zurück. Lediglich zu den Abendmahlzeiten erschien er kurz, um sich dann sofort wieder hinzulegen. Schwester Aloysia war ratlos und sorgte daher für einen baldigen Termin in der Universitätsambulanz. Ludwig machte sich ebenfalls große Sorgen. Er war sichtlich bemüht, wieder einen besseren Draht zu ihm zu finden, aber auch er scheiterte. Am Abend des 27. Februars kam Bernhard nicht mal mehr zum Abendessen. Ludwig ging in den Schlafraum und fand sein Bett leer. Er suchte ihn ohne Erfolg im Waschraum, auf den Toiletten und im Gemeinschaftsraum. Auch im Garten konnte er ihn nicht finden. Bernhard war verschwunden. Etwa eine halbe Stunde zuvor hatte sich Bernhard mühsam aus dem Bett erhoben und schlich nur mit einem Nachthemd bekleidet durch den Treppenflur. Da alle anderen zu dieser Zeit im Speisesaal beim Abendessen saßen, bemerkte ihn niemand. Nahezu ferngesteuert ging er in das Büro von Herrn Meier und nahm von dem Schlüsselbrett den Schlüssel für den Speicherraum. Er schlich langsam die Treppe hoch, machte einen kurzen Zwischenstopp im Wäscheraum, nahm sich eine Decke und zwei Handtücher und ging weiter bis zum Speicher. Er schloss die Türe auf, trat ein und sperrte die Tür von innen wieder zu. Anschließend breitete er Decke und Handtücher auf dem Boden aus, legte sich mit einem Seufzer hin und wickelte sich in die Decke ein. Er schlief sofort ein. Er war in völliger körperlicher Starre. Sein Herzschlag und sein Atemrhythmus wurden immer langsamer. Schließlich hörte er auf zu atmen. Als um 21 Uhr in einem Münchner Waisenhaus ein 13-jähriger Junge die Atmung einstellte, brannte im fernen Berlin der Reichstag. Dort überschlugen sich die Ereignisse. Die Polizei war sofort zur Stelle und konnte noch am Tatort den mutmaßlichen Täter Marinus von der Lubbe, einen niederländischen Kommunisten, verhaften. Jetzt war der Brand der Zündfunke für die vollständige Machtübernahme der Nazis. Am nächsten Morgen erließ der senile Reichspräsident Hindenburg die Verordnung zum Schutz von Volk und Staat. Die Grundrechte des Rechtsstaats waren außer Kraft gesetzt. Der Weg für die rechtmäßige Verfolgung der Gegner Hitlers war frei. Schon zwei Tage später waren die Gefängnisse überfüllt mit politischen Feinden der Nazis. Die vielen zusätzlichen Häftlinge wurden in rasch errichteten, vorerst provisorischen Lagern konzentriert oder zusammengetrieben. Deutschland war jetzt eine Diktatur und Adolf Hitler der Diktator. Genau drei Tage nach der Brandstiftung fing Bernhard wieder an zu atmen. Eine weitere Stunde später wachte er auf. Er torkelte in Richtung Türe. Bevor er die Speichertreppe hinunterging, setzte er sich auf die oberste Stufe. Er war zu wackelig auf den Beinen, um weiter gehen zu können. »Ludwig«, rief er. »Ludwig«, schrie er. Ludwig lag zu dieser Zeit im Bett, als er jemanden seinen Namen rufen hörte. Die anderen Kinder im Raum schienen noch zu schlafen. »War das Bernhard? Ist er doch hier im Waisenheim?« Ludwig stand auf und ging in das Treppenhaus. »Bernhard, wo bist du?« fragte er leise. »Hier, vor der Speichertür«, antwortete Bernhard. Seine Stimme klang anders, tiefer, keine Kinderstimme mehr. Ludwig ging die Treppen hoch. Er sah im Dunkeln die Umrisse seines Freundes und eilte auf ihn zu. »Bernhard, wo warst du?« flüsterte Ludwig. »Na hier, Im Speicher, antwortete er dröhnend. Hilfst du mir beim Runtergehen? Psst, sei leise, du wächst alle auf, wenn du das nicht schon getan hast. Komm, wir gehen in den Speicherraum und unterhalten uns. Du warst 3 Tage verschwunden. Wir haben uns Sorgen gemacht. Du wurdest bereits als vermisst gemeldet. Ludwig half Bernhard hoch und sie gingen gemeinsam in den großen Raum. Nachdem er Bernhard auf eine der Truhen gesetzt hatte, ging er wieder zur Tür und knipste das Licht an. Bernhard hielt sich sofort eine Hand vor die Augen und stöhnte. So hell muss das sein. Ludwig drehte sich um, nachdem sich seine Augen an das helle Licht angepasst hatten. Er sah erstaunt auf seinen Freund. Sein Nachthemd wirkte viel zu klein. Er war offensichtlich kräftiger und größer als zuletzt vor 3 Tagen. Bernhard, was ist denn mit dir passiert?
Ich lag da in der Ecke. Er deutete mit seinem Kopf nach rechts auf einen auf dem Boden liegenden Decke mit 2 zusammengerollten Handtüchern, die wohl als Kissenersatz gedacht waren. Ich konnte nicht mehr, habe es nicht mehr ausgehalten. Da habe ich mir ein ruhiges Plätzchen gesucht und bin halt jetzt aufgewacht.
Wie? Du hast 3 Tage am Stück geschlafen?
Weiß nicht, wie lang das war, murmelte Bernhard. Und schau dich doch mal an, sagte Ludwig, du bist gewachsen. Fällt dir eigentlich nicht auf, dass deine Stimme sich auch anders anhört?
Wenn du meinst, antwortete Bernhard, wird wohl so sein. Und nach einer Pause?
Das waren wirklich 3 Tage? Kein Wunder, dass ich so einen Hunger und Durst habe.
Ludwig war fassungslos. Hatte sein Freund die Pubertät statt wie üblich in 3 Jahren in nur 3 Tagen durchlebt? Legt sich als Kind hin und steht als Mann wieder auf? Wie sollte das gehen? Was war das? Eine Metamorphose?
Naja, sagte Ludwig. Am 3. Tag als neuer Mensch wieder auferstanden von den Toten.
Bernhard, du bist schon etwas ganz Besonderes.
Ludwig, sagte schließlich Bernhard, kannst du mir jetzt bitte die Treppe runterhelfen? Ich habe wahnsinnigen Hunger und muss mir dringend in der Küche was zum Essen holen.
Sie gingen gemeinsam vorsichtig nach unten. Ludwig stützte seinen Freund und half ihm über die Stufen. Er schüttelte immer wieder den Kopf. Er konnte das alles nicht glauben. Die ganze Welt um ihn herum war ihm inzwischen ein Rätsel.